Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 spielt in Hamburg gegen St. Pauli nur 0-0 und lässt erneut 2 Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Nun nur noch auf Platz 4 liegen, zieht der Verein die Reißleine und Daniel Stendel wird freigestellt. Als neuer Trainer wurde am heutigen Montag André Breitenreiter vorgestellt. Er erhält einen Vertrag bis 2019 und damit fällt dann auch für uns die Länderspielpause aus. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Sonderausgabe von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Und am Samstag das erste Mal live getroffen und mit ihm im Stadion gewesen. Also nicht ganz, aber fast zumindest. Jan Rohde. Hallo Jan.
Hallo Tobi.
Nicht im Stadion gewesen, aber am Sonntag getroffen. Tobi Krause. Moin.
Moin moin Tobi. Hast dich wieder aufgewärmt?
Ja, inzwischen ist alles wieder einigermaßen warm. Das stimmt. Und gar nicht getroffen am Wochenende, aber trotzdem schon oft genug gesehen. Den Kai. Moin Kai.
Moin zusammen.
Da sind wir. Die vier lustigen drei. Ich würde vorschlagen, wir gehen das tatsächlich so ein bisschen chronologisch an. Das heißt, wir sprechen erst über Samstag und dann über Sonntag und dann über Montag. Und dann sollten wir alles abgedeckt haben, was es zu besprechen gibt. An diesem doch recht ereignisreichen Wochenende beziehungsweise ereignisreichen Montag. Und vor der Trainerentlassung hat der Fußballgott das Spiel auf St. Pauli gestellt. Und Jan, eins vorweg, das ist aber auch was schön da. Also ich muss das ja mal sagen, ich habe es nicht gedacht, dass es so nett ist. Ich fand es total gut. Wie oft bist du eigentlich bei St. Pauli?
Ich war zweimal bei St. Pauli spielen und jetzt zweimal mit 96 vor Ort. So, weil 96 natürlich mein Verein ist und man das nicht aufgibt, auch wenn man in einem schönen Stadtteil wohnt, wo man bei geöffnetem Fenster und der richtigen Windrichtung dann die Geräusche hören kann. Und manchmal spiegelt sich auch das Flutlicht im Winter in den umliegenden Häusern.
Ah, idyllisch. Was ist es idyllisch? Und ganz besonders möchte ich noch loben, die Weinbar. Ich habe es bei Twitter schon getan. Ich war schwerstens begeistert. Eine Weinbar im Stadion sollte zur Lizenzauflage der ersten und zweiten Liga auf jeden Fall gehören, damit sowas dann für alle verpflichtend wird. Kann ich nur weiterempfehlen. Nach dem Spiel mal ein Weinchen trinken gehen in den Katakomben oder so halb unter der Tribüne, hinter der Gegentribüne auf St. Pauli. Nette Einrichtung. Aber das war's auch schon fast mit nett an dem Wochenende. Also Jan getroffen war nett, Weinbar war nett und das liegt alles ganz kuschelig da. Dann kam das Spiel. Kai, hast du es im Fernsehen gesehen oder wie lief das ab bei dir?
Nein, ich war leider selbst in Hamburg unterwegs zwar. Ich habe euch auch gehört, also man hat sehr viel davon gehört, das stimmt schon. Man hört, dass wenn die richtige Windrichtung kommt, dann hört man das wirklich, die Stimmung. Aber hab das Spiel deswegen leider nicht sehen können, weil ich eben auf dem Schiff unterwegs war und eine schöne Hafenrundfahrt gemacht habe.
Auch nett. Schöne Alternative.
Was man alles so machen kann hier.
Schöne Alternative zum Fußball. Tobi, du das hast...
War bestimmt schöner, ja.
Ja, ich glaube auch nicht, dass du dich weniger amüsiert hast als wir. Tobi, du hast das Spiel im Fernsehen sehen dürfen, müssen, sollen.
Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Aufstellung vorher, wir haben tatsächlich wieder viel gerätselt. Anton, Bakkerlords und was machen wir eigentlich mit Fossum? Also gefühlt hatten wir ja 3 Sechser, Anton, Schmiedebach und Fossum. Und Fossum fand sich dann im rechten Mittelfeld wieder. Bakkerlords, ja, ist ja auch noch ein Sechser, also 4er eigentlich, 4 Sechser. Bakkerlords fand sich dann auf der rechten Verteidigerposition wieder. Ist es nicht aufgegangen, Tobi, oder?
Nein, es ist nicht aufgegangen. Das war auch Bakkerlords schlechtestes Spiel als Rechtsverteidiger. Er hat ja das Spiel davor schon Rechtsverteidiger gespielt. Dann hat er ja schon in dem Spiel davor eine kurze Zeit Rechtsverteidiger gespielt. Diesmal ging es nicht auf. Fossum als rechter offensiver Mittelfeldspieler. Ja, also das war auch
ging auch nichts,
möchte ich mal sagen. Aber das fand ich alles gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste fand ich in dem Spiel tatsächlich Salif Sané. Also wie eben schreibe ich das freundlich? Der hat mir den Eindruck gemacht, dass er entweder sich selbst gnadenlos überschätzt, die Gegenspieler gnadenlos unterschätzt oder einfach überhaupt keinen Bock hatte auf diesen Samstag in Hamburg. Ähnlich übrigens dann später noch sein Buddy Noah Joel Sarenrenbase. Der ist mir ähnlich lustlos aufgefallen.
Haben dir nicht gefallen beide?
Überhaupt gar nicht.
Ne? Salif Sané, 24 Pässe angekommen, 13 Pässe nicht angekommen. Ist jetzt auch nicht so die Bombenquote. Hans würde schon wieder über, wir müssen mehr Gammeleck spielen und trainieren, reden. Jan, wie hat dir das denn gefallen? Die erste Halbzeit vielleicht mal als erstes betrachtet. Kampf pur, kein Spiel. Wie würdest du das bezeichnen?
Ja, also ich stand im Auswärtsblock Unterrang. Ich habe ziemlich viel Spaß gehabt bei den Gesängen. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Ich hatte vorher vor dem Stadion schon ein, zwei Bier getrunken und habe mich so nach einer Viertelstunde gefragt, also ist hier eigentlich irgendwas passiert? Und dann war es ein typisches Zweitliga-Kampfspiel, was sich im Mittelfeld abgespielt hat. Viele Fehler, wo nichts ging. Und ich fand dann so, Mitte der ersten Halbzeit kam St. Pauli etwas besser ins Spiel. Das hat dann so eine Viertelstunde gedauert und wir hatten dann ja gegen Ende der ersten Hälfte auch mal wieder so leichtes Übergewicht und so ein paar erste Schüsschen, was mich dann positiv gestimmt hat für die zweite Halbzeit.
Es hat dich positiv gestimmt.
Ja, gut, ich habe hier auch im Podcast schon gesagt, in der zweiten Halbzeit sind wir ja meist besser und schießen dann auch das Tor. Und ich fand, St. Pauli war jetzt in der ersten Halbzeit nicht wirklich gefährlich. Ehrlicherweise muss man sagen, 96 auch nicht. Aber man muss es dann auswärts auch mal mitnehmen. Es war in der ersten Halbzeit war auch ziemlicher Wind. Das hat man, glaube ich, einmal gesehen bei den Standards von Meier, die irgendwie von der einen Eckfahne zur anderen segelten. Das sind halt solche Sachen, wo du dich auf St. Pauli auch drauf einstellen musst. Ja, und erstmal mit klarkommen musst, wenn du so verunsichert bist.
Wind war tatsächlich ein Problem. Also die haben ja teilweise die Ecken nicht ausführen können, weil der Ball ja sich von alleine bewegt hat und wieder von der Linie weggerollt war. Das war krass. Hatte ich so doll auch nicht erwartet, muss ich gestehen. Aber gut, Tobi, erste Halbzeit, wie hast du sie gesehen?
Ich fand sie jetzt gar nicht so dramatisch schlecht. Ich hatte eher so das Gefühl, also na klar, 96 war ungefährlich, sehe ich absolut so wie Jan. St. Pauli auch, das war das Gute an dem Umstand. Aber ich fand spielerisch, also zumindest habe ich Struktur im Spiel erkannt. Sebastian Meier hat schon versucht und hatte auch mal eine Idee nach vorne und versucht, Mitspieler in Szene zu setzen und das Spiel auch so ein bisschen an sich zu reißen. Tja, nur so diese letzte Konsequenz nach vorne hat gefehlt. Aber grundsätzlich fand ich, es war nicht nur alles Zufall, so wie es in den Spielen davor war. Mir hat zumindest dieser leichte Ansatz einer Verbesserung ganz gut gefallen.
Puh, ja, nee, fand ich nicht.
Bitte im Vergleich immer noch, also
ja,
im Vergleich zu den wirklich katastrophalen, in Bezug auf Spielaufbau, katastrophalen Spielen davor, fand ich, es war nicht berauschend, es war nicht doll, aber ich würde mal so sagen, Sebastian Meier hat versucht, dem Spiel Struktur zu geben. Und manchmal hat es geklappt.
Ja. Also, ja, ich fand, es war halt echt ein ganz schönes Gehacke und auf beiden Seiten, ich glaube, Jan hatte das ganz gut beschrieben, ein Zweitligaspiel. Es war wirklich so, wie man sich so ein Zweitligaspiel bildlich vorstellt. Das war's. Das wurde auf jeden Fall voll erfüllt. Und okay, Jan hatte ein bisschen Hoffnung für die zweite Halbzeit. Doch ein bisschen habe ich mir das auch schön geredet. Vielleicht hatte ich auch sogar Jans Wort in den Ohren, dass er immer gesagt hat, die zweite Hälfte wird besser. Wurde sie aber nicht. Also ganz ehrlich, das, was wir von der 46. bis zur 80. Minute gesehen haben, oder bis zur 75., wir wollen ja jetzt nicht kleinlich sein, das war doch schon irgendwo Richtung Vollkatastrophe, Jan, oder?
Ach, Vollkatastrophe würde ich nicht sagen. Das war ein bisschen schlechter als die erste Halbzeit und St. Pauli ist halt durch die Fehler, wie Tobias gesagt hat, von Sané und Co. irgendwie ins Spiel gekommen, hat dann auch schnell umgeschaltet, da wir immer hoch gestanden haben. Da muss man ja eigentlich froh sein, dass da kein Gegentor draus entstanden ist. Also ich ehrlicherweise bei dem Pfostenschuss habe ich gedacht, naja, der geht vorbei, dann klatscht der irgendwie an den Pfosten. Und in der anderen Situation hat Philipp Schauner ja wirklich überragend gehalten, so sah es aus dem Stehplatzblock aus, dann hat man gesehen, okay, er stand auch relativ weit vor dem Tor, ne, sodass man dann die Parade auch sehr schnell klären konnte. Aber wie gesagt, es hat dann leider zu lange gedauert und interessanterweise wurde Sebastian Meier ja auch Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt und danach, obwohl nur Joel Sarin Rimbaze dann drin war, da kamen dann die Kombinationen und da kamen dann halt auch die Doppel- und Dreifachchancen.
Ja. Moment. Aber das würde ja bedeuten, dass mit Meier oder ohne Meier es besser lief. Da bin ich ja ganz anderer Meinung. Es lief dann irgendwann auch nicht besser, aber wir hatten Chancen, weil plötzlich alle nach vorne gerannt sind. Ja, der Hübi hat plötzlich rechts außen gespielt. Und ja. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das liegt daran, dass sie alle nach vorne gerannt sind, wie die Bekloppten.
Ja, ich wollte auch nur den Punkt machen, dass das jetzt leider auch kein Spiel war, wo sich Sebastian Meier jetzt besonders nach vorne gespielt hat. Ich habe es genauso gesehen wie du. Der hat kombinationssicherer. Nein, ich habe es einfach journalistisch zugespitzt.
Ich bin drauf reingefallen.
Ja, siehst du, ein Klick mehr.
Also tatsächlich wurde gewechselt. 61. Minute, Uffe für Fossum. Das dürfte ja dann ein Tausch gewesen sein, rechtes Mittelfeld gegen rechtes Mittelfeld. Sarin Rembazé eben angesprochen, 67. Minute für Meier. Der hat sowas wie den zweiten Stürmer gegeben, ne? Der hat Hanik ein bisschen unterstützt. Das war was, was wir in der ersten Halbzeit immer bemängelt haben, dass Hanik da vorne im Wind quasi komplett alleine und verlassen steht. Nahezu, ja, überhaupt nicht ins Spiel eingebunden war und wir haben gesagt, da braucht noch einen zweiten Mann da vorne. Den hat er vielleicht mit Sarin Rembazé dann gekriegt. Und dann kam noch hinterher Füllkrug für Prip. Prip spielte eigentlich linker Verteidiger, vor ihm Albernoz. Als dann Füllkrug reinkam und Prip raus, ist Albernoz nach hinten gegangen auf linker Verteidiger und die Lücke quasi im linken Mittelfeld wurde dann durch Füllkrug geschlossen. Ich habe, glaube ich, irgendwas getwittert in Richtung, jetzt geht die Hose komplett runter und alle Mann nach vorne. Ja, das sah aus wie Champions League Finale, also jetzt nicht von der Qualität her, sondern nur von der Konstellation. Champions League Finale, du liegst 1-0 zurück, du hast noch 5 Minuten zu spielen und es gibt nur eine Lösung, alle Mann nach vorne. Selbst Schauner hat ja teilweise Freistöße an der Mittellinie geschlagen.
Ja, Schauner hat immer so Fragen zur Seitenlinie geguckt, darf ich nach vorne? Ja, ich fand's geil, weil mit der Stimmung bei dem Spielstand, es steht 0-0, da war natürlich noch alles drin. Es war nicht alles hochklassig, aber es wurden dann Chancen produziert und genau das braucht eine Mannschaft in der Situation wie 96, dass du überhaupt wieder Chancen kreierst. Und Martin Hanik hat es nun leider bei der einen Gelegenheit nicht geschafft, den über die Linie zu drücken. Das sah aus dem Block, sah es etwas einfacher aus. Ich habe gedacht, warum haut er da so viel Wumms hinter? Aber man sieht dann in der Wiederholung, dass der Ball relativ komisch abspringt und er einfach im falschen Zeitpunkt, im falschen Winkel die Murmel dann trifft.
Ja, das Ding. Er muss warten, bis er weiter runterkommt, der Ball.
Platz hatte er.
Also er war hektisch. Also er ist ja auch in die Situation reingehumpelt, ist dann gesprintet. Vielleicht hatte er noch Schmerzen in dem Moment, das will ich gar nicht beurteilen, aber er nimmt den Ball zu früh. Wenn er ihn noch ein bisschen runterkommen lässt, dann kann er ihn auch viel besser kontrollieren. Dann macht er das Tor.
Meine Meinung. Der Verteidiger war ja auch recht nah dabei. Also was mir immer noch fehlt in der Betrachtung, ich habe in meine WhatsApp-Gruppe geschrieben, nach 2 Minuten 3 Fehlentscheidungen von Zweier. Also das möchte ich auch mal thematisieren, wie oft der Typ, der sich so wichtig nimmt, Vorteile abgepfiffen hat für beide Mannschaften, was überhaupt keinen Sinn ergab. Ich weiß nicht, habt ihr das genauso gesehen oder war das meine exklusive Sicht da von der Nordtribüne?
Also ich hatte tatsächlich dieses Vorteilabpfeifen, ist mir auch aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Szenen es waren, aber ich habe zumindest 1, 2 noch vor Augen, wo es einfach auch nicht notwendig war, da abzupfeifen. Fand ihn jetzt aber auch, also ich habe mich schon mehr über Schiedsrichter aufgeregt, glaube ich.
Okay, dann ist das meine typische Blocksicht.
Mein Sitznachbar meinte kein Dreier mit Zweier und das hat er, glaube ich,
habe ich auch gedacht.
Ab der ersten Minute gesagt und das ging auch nicht wieder weg, dieses Sprichwort und da sind wir irgendwie, ja, sind wir dran hängen geblieben. Also ich fand ihn jetzt auch nicht gut, aber auch nicht so schlecht wie so manch anderen. Ja, Hanik hatte noch diese Chance, wir hatten es angesprochen, Anton hatte kurz vorher an den Pfosten geschossen und dann hatte Uffe nochmal einen, ja, so am 5er oder 7 Meter vorm Tor oder so, wo er so in so einen Ball noch reingerätscht und versucht, den noch zu schießen, aber den hat Herwagen dann auch problemlos abgewehrt. 0-0.
Füllkrug hatte auch noch, was auf der Linie geklärt wird von dem Verteidiger.
Da habe ich wahrscheinlich.
Robert war schon vorbeigestolpert.
Das kann gut sein, da habe ich wahrscheinlich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und nichts mehr gesehen. Ende vom Lied war 0-0. Und
Na Moment, jetzt nimmst du uns das abgepfiffene Tor. Da willst du nicht drüber reden.
Doch komm, dann erzähl's uns.
Naja, es fiel ja noch ein Treffer für Hannover 96. Ne, der Ball kam von der linken Seite, wenn ich mich nicht ganz irre. In der Mitte fällt Nierig im Zweikampf mit Füllkrug. Am zweiten Pfosten ist Noah am Ball, köpft ihn rein. Und da wird vielleicht noch ein Verteidiger von Waldemar Anton gehalten. Zumindest hat Anton die Hand auf der Schulter. Bei dem Hamburger Verteidiger, aber abgepfiffen wurde die Szene zwischen Niklas Füllkrug und dem, ich weiß gar nicht, Bernd Nierig heißt er, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist. Das hat der Zweier abgepfiffen. Da würde ich gerne mal wissen, ob ihr das auch so gesehen habt, dass es ein Foul war.
Ich habe tatsächlich die Szene gefilmt. Ich saß auf Höhe der Auslinie auf der Haupttribüne und habe mir gedacht, okay, jetzt machst du schön Video von der Ecke, war eine Ecke.
Vom Siegtor.
Vom Siegtor nach einer Ecke, fantastisch. Und hab dann auch wirklich im Stadion nochmal zurückgespult mit dem Handy. Konnte man natürlich trotz der sehr guten Qualität nicht zwingend erkennen. Also, ist wahrscheinlich 50-50, oder Jan?
Also im Block, der Ball war noch in der Luft und dann kam der Pfiff. Und dann wusste man schon, okay, was jetzt passiert, das wird nicht zählen. Ja, und ich habe es auch nur dann in der Wiederholung gesehen bei der Sportschau. Und ja, Füllkrug geht da etwas rustikal in den Zweikampf. Mit der 96-Brille würde ich es auf keinen Fall abpfeifen, natürlich. sonst würde ich sagen, das ist so 50-50. Also ich habe so spontan gedacht, ey, Lewandowski hat das auch schon mal gemacht. Und dann war die Murmel drin und bestimmt gegen uns.
Aber tatsächlich, das, was du angesprochen hast mit dem Pfiff, den habe ich halt auch zuerst gehört. Und deshalb hatte ich die Szene wahrscheinlich eben gar nicht mehr so präsent, als Tobi damit anfing. Aber ja.
Ich habe mir überlegt, würde ich mich aufregen, wäre das gegen uns passiert? Und ich hätte mich aufgeregt, wenn das Tor gezählt hätte. Aber wie mir ein langjähriger St. Pauli-Mitarbeiter mit auf den Weg gegeben hat, hat gesagt, wenn du den Nährig nur anhauchst, fällt der um. Und das heißt, er hätte den Kontakt wohl gesucht, oder beziehungsweise es wäre ganz normal gewesen. Fülle hatte mehr die Hände, so sagte das der draußen, um sich eigentlich zu schützen vor dem Verteidiger. Und dann spürt er den Kontakt und fällt. Das wäre bei ihm halt üblich.
Wer dieser langjährige Mitarbeiter von St. Pauli ist, wird dein Geheimnis hoffentlich bleiben.
ja. Ich glaube, das ist besser, ja.
Ja. Ja, das war's. Jetzt sagen wir wirklich, das war's. Ein Tor, wir einigen uns locker auf 50-50 geben kann. Wenn es gegen uns gegeben wird, beschweren wir uns wahrscheinlich auch. Also so ein Klassiker der Fußballgeschichte. Und dann war Schluss. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Und Kai, jetzt mache ich dich wieder wach. Du bist Sonntagmorgen aufgewacht. Und hast auf dein Handy geguckt, hast gesagt, ist der immer noch nicht rausgeschmissen.
Ja, also das, mir war schon klar, dass es jetzt nicht innerhalb von, was lang dazwischen, keine Ahnung, 18 Stunden oder so passieren wird, sondern mir war schon relativ klar, dass es ein bisschen sich ziehen wird. Gut, jetzt haben wir Montag, das ist alles noch human. Aber ich dachte schon so, auf jeden Fall, es kommt irgendwas. Und es war ja auch klar, die ganzen Reporter sind unterwegs, ne, stehen am Kurkenhof, ihr ja auch, und am Stadion und warten eben auf eine Reaktion. Aber irgendwie kam nicht so richtig was. Und viel schlimmer fand ich dann eben das Ganze drumherum, dass man sich eben nicht so richtig äußert, aber eigentlich doch irgendwie klar war, dass er nicht bleibt. Und wie alle so schon gesagt haben, was rumgeeiert. Das war halt dann doch ein bisschen sehr nervig den ganzen Tag über.
Und da sprechen wir jetzt gleich drüber.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Kai hat es eben angesprochen. Die Aussagen rund um diesen Samstag. Horst Held hat nach dem Spiel gegen St. Pauli gesagt, wir müssen jetzt erst einmal die Eindrücke verarbeiten. Wir werden uns sammeln, sortieren und dann schauen, wie wir uns zum nächsten Punktspiel nach der Länderspielpause aufstellen. Wir haben jetzt 14 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel. Das war, und das wurde ja dann tatsächlich heute auch nochmal relativ deutlich gemacht, dass dieser Zeitpunkt Länderspielpause mit Auge gewählt wurde, Kai. Trotz allem, was hältst du von solchen Aussagen direkt nach dem Spiel?
Es lässt mir so bei mir so diesen Eindruck, dass eigentlich schon nach dem Spiel davor, ja, gegen 60 München, trotz 1-0-Sieg eigentlich schon alles klar war, nur man eben diesen Zeitpunkt Länderspielpause nach dem Spiel gegen St. Pauli abwarten wollte. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn 96 jetzt plötzlich 3-0 St. Pauli wegfegt vom Platz. Ne? Aber es ist natürlich clever, klar, du kannst natürlich die Pause nutzen, aber insgesamt glaube ich schon, dass man nicht nur auf sowas warten kann, wo man 2 Wochen Zeit hat für einen neuen Trainer, sondern man muss eine Entscheidung in der Situation treffen, wo sie angemessen ist oder wo man das nachvollziehen kann. Das wäre beispielsweise auch schon vor 2 Wochen oder so der Fall gewesen. Da hätte man es auch schon machen können. Da hat man dann eben sich entschieden, erstmal die Manager auszutauschen. ist okay, aber direkt so nach dem Spiel ist dann eigentlich doch relativ deutlich, dass dann durchkommt, dass eben der Trainer gehen wird. Nur man hat noch keinen Nachfolger, darauf muss man warten, auf eine offizielle Meldung, und deswegen verschiebt man auch die offizielle Aussage ein bisschen hinaus.
Ja, Tobi, es wurde viel geschrieben und viel gesagt, so ab 15 Uhr am Samstag bis, ja, tatsächlich heute Morgen 10 Uhr, ich weiß gar nicht, 15, 10.20 Uhr oder so. Ich habe natürlich im Auto gesessen und nichts mitgekriegt, als es dann offiziell gemacht wurde. Schilder doch mal deine persönlichen Eindrücke so, ja, von Samstag 15 Uhr an.
Ich würde eigentlich gern früher anfangen.
Gerne auch früher.
Ja, also ab 9:45 war ich Samstag dann am Stadion.
Sonntag.
Und traf dann auch gleich auf den Pressesprecher, der wirkte so ein bisschen angespannt, aber das mag auch eine rein subjektive Wahrnehmung gewesen sein und wollte halt überhaupt nichts sagen. Es war eigentlich abgemacht, dass es am Sonntag eine Runde gibt mit den lokalen Journalisten und Daniel Stendel, so wie es eigentlich üblich ist, nach Auswärtsspielen, und die wurde dann spontan abgesagt. Oder was heißt spontan, aber die wurde abgesagt. Er hat dann gesagt, nee, Daniel möchte sich nicht äußern, hat irgendwie nichts zu sagen im Moment und er kann sich auch nicht vorstellen, dass sich das ändert. Und dann kamen nach und nach immer mehr Journalisten. Sky kam und Sport 1 kam und NDR mit einer TV-Kamera kam. Und dann
alle Geier. Geld.
Und dann auch, ja, so kann man es vielleicht nennen, weiß ich nicht. Oder einfach nur, man möchte informieren. Ne? Er hat einen Informationsauftrag, das kann man auch so sehen.
Weil die Roten so geil sind.
Nicht, weil die Roten so geil sind, aber weil natürlich die Fans verdienen, schnell informiert zu werden, wenn der Verein mauert.
Das auf
jeden aber Fall. Das ist ein ganz anderes Thema. Und ja, dann kamen halt die Ersatzspieler raus zum Fahrradfahren, zumindest ein paar. Keiner aus dem Trainerteam war dabei bei dieser kleinen, ach, Fahrradfahren, das ist Unsinn. Die sind gelaufen. Die Stammspieler haben auf dem Ergometer gesessen. Genau, und dann kamen nach und nach die Spieler aus der Arena gefahren und dann holte der Co-Trainer das Auto vom Trainer vor die Trainerkabine und dann fuhren sie beide durch den Südausgang raus und dann war eigentlich schon klar, da ist irgendwie, das ist eine komische Nummer. Erstmal das Absagen der Runde, die am Stadion noch angekündigt wurde und dann diese Geschichte und dann sind wir ja zum Kokenhof gefahren und dann sickerte ziemlich schnell durch, dass das Stendel weg war, das war uns eigentlich allen klar, und es sickerte dann ziemlich schnell durch, dass Breitenreiter der Neue wird. Und eigentlich habe ich erwartet, als, ich glaube, um eins oder wann das so, halb zwei, und da habe ich dann erwartet, dass wir eine Stunde vielleicht warten und dann gibt es eine offizielle Mitteilung, aber die gab es ja nicht. Jetzt wissen wir ja auch warum, weil sie sich mit Schalke noch nicht geeinigt hatten, was die Auflösung des Vertrags von Breitenreiter anging. Aber dass ein Zweifel bestand, Tobi, das hast du ja auch mitgekriegt, dass da das genauso stimmt, das gab es ja nicht. Es war kein Zweifel da.
Es gab eigentlich keinen Zweifel, das stimmt. Jan, du hast es gerade gesagt, was hast du gesagt, wie die Geier? Wie war deine Formulierung? Ja. Wir wurden tatsächlich auch angeschrieben, wie wir das sehen, was da geschrieben wurde an dem Tag. Es gab ja den einen oder anderen Live-Ticker, Tobi, ihr bei 96 Freunde, die habt auch eingemacht. Wie siehst du diesen vielleicht auch sogar schmalen Grat zwischen, wir informieren die Leute über das, was passiert, wir posten unsere Informationen, die wir woher auch immer gekriegt haben, auch wenn sie nicht offiziell vom Verein sind. Wie viel ist da deiner Meinung nach, die Fans, die Leser, die wen auch immer, die Hörer zu informieren und wie viel ist vielleicht unnötig und ja, man hat so viele schlimme Worte gelesen, unwürdig und Stendel gegenüber unfair. Wie siehst du das, Jan?
Also erstmal ist es ja der Informationsauftrag, den die Medien einfach haben. Von daher, auch wenn ich Tobi da jetzt so ein bisschen geneckt habe, ist das völlig, völlig in Ordnung. Es hat bloß so dieses Genre Live-Ticker. Du stehst da im Regen, ne? Und dann machst du natürlich aus jedem, du machst einen Rückblick und dann der Wind kommt von links und Stendel fährt hinten raus und heißt es, er schleicht sich raus und so. Und das ist dann zu viel Information. Das finde ich gar nicht schlimm. Viel schlimmer finde ich das, was Martin Kind Sonntagabend im Sportclub gemacht hat. Und da sage ich ganz ehrlich, der alte Sack, der hält sein Miep überall rein, ja, wirklich überall, sagt aber vorne rum immer, nein, ich will mich ums operative Geschäft nicht kümmern. Und da haben die Journalisten, ja, ich will nicht sagen, eine Selbstverpflichtung. Also warum laden sie Martin Kind immer ein? Ja, ich weiß das, weil er immer einen raushaut. Aber eigentlich ist er nicht mehr der operativ Tätige. Ich weiß nicht, Horst Held wollte da nichts sagen. Klar, dann nimmt man Martin Kind. Aber dadurch bekommt diese ganze Geschichte, die eigentlich normal ist, Hannover 96 entlässt einen Trainer. Gut, ist ein ehemaliger Spieler, der vielleicht noch ein bisschen mehr gemocht wurde. Es gab mehr Auseinandersetzungen innerhalb der Fanszene. Soll er bleiben, soll er gehen? Aber dadurch bekommt das halt wieder so einen negativen Touch. Und ich glaube schon, dass es Hannover 96 auf mittelfristige Sicht nicht zum attraktivsten Arbeitgeber macht.
Kai, diese Sache.
Auf und neben dem Platz.
Kai, diese Sache Sonntagabend dann mit Martin Kind im NDR, das war so ein bisschen die Krone des Ganzen, ne?
Ja, das ist eigentlich absolut ein No-Go eben. Ne? Er hat vollkommen recht. Er hat immer gesagt, er möchte sich aus dem eigentlichen Geschäft, also dem sportlichen Geschäft, raushalten. Er hat dafür jetzt auch einen, wie ich finde, noch stärkeren Mann als vorher, nämlich Horst Held, der das auch, ich finde, auch mit den Medien sehr gut umgehen kann und auch genau weiß, wie das Geschäft läuft und sagt eben auch selber, ich sage nur dann was, wenn ich weiß, dass ich was zu erzählen habe und dass ich Offizielles vermelden kann. Und das macht der Horst Held ja ganz clever. Und sich dann entsprechend da im Sportclub hinzustellen und oder am Telefon zu sein und solche Dinge schwammig, aber durch die Zahlen ganz klar bewusst zu verkaufen, nur um irgendwie in den Medien präsent zu sein, um irgendwas sagen zu können. Ich weiß, ob ihm zu Hause keiner zuhört, seine Frau oder seine Kinder oder was weiß ich was, aber er muss anscheinend ja immer dann mit anderen kommunizieren, in dem Fall mit den Medien. Und das ist natürlich auch gerade
gegenüber... Mit dem NDR, mit den Medien kannst du auch nicht sagen.
Ja, stimmt, ja, da hast du auch wieder recht, mit dem NDR vorwiegend oder hauptsächlich. Aber es ist eben auch gegenüber Daniel Stendel nicht fair und absolut ja auch unwürdig, auch aufgrund dessen, was Daniel Stendel auch am Anfang ja für eine Euphorie entfacht hat. Man hatte Bock auf zweite Liga und dann ihn so ja wegzuschicken, finde ich schon ja erbärmlich.
Tobi, ganz kurz, bevor du mich was fragst.
Ja, frag mal, sag mal erst.
Ich würde auch gern was zu dieser Live-Ticker-Geschichte sagen.
Ja klar, da wäre ich jetzt hingekommen.
Achso, okay, dann frag.
Nein, schieß los, du willst was sagen.
Also ich meine, es ist jetzt mit dem Tag dazwischen und im Review, wie es Neudeutsch so heißt, muss ich auch mich natürlich kritisch hinterfragen, ob das alles Sinn gemacht hat, was ich da gestern so produziert habe. Die neuen Medien machen es einem natürlich extrem einfach, muss ich dazu sagen. Ich habe mich allerdings während des ganzen Tages immer gefragt, was würde mich als Fan interessieren. Und vielleicht verschwimmt diese Grenze irgendwann und muss man mit einem Tag Abstand sagen, Mensch, einmal weniger an der Uhr drehen, einmal ruhiger bleiben und weniger Nicht-Meldungen als Meldung präsentieren, ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es wirklich auch darum, was hätte mich selber interessiert, was hätte ich selber gerne von Leuten gehört, und das war so die Prämisse. Aber ob ich das nochmal so machen würde, das bleibt doch eher vage, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, ich hoffe ja.
Mir ging es ehrlich gesagt nicht gegen Daniel Stendel, ganz im Gegenteil. Aber 96 hat so gemauert und es drangen aber so viele Informationen dann doch durch, dass eigentlich klar war, dass die ihn rausgeschmissen haben und dann machen die da so einen Eiertanz. Und ich weiß nicht, das fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich die Woche davor schon nicht gut. Und auch das war schon unrühmlich, Daniel da noch in die Meute zu schicken.
Also ganz ehrlich, ich finde das gut, dass es sowas gibt. Also natürlich kann man über jeden einzelnen Post, und das ist wahrscheinlich dann einfach Zeit für vier Sondersendungen, wenn man jetzt euren Ticker und auch den vom Sportbuzzer dazu nimmt, kann man sich sicherlich über jeden einzelnen Post hinsetzen, diskutieren, auseinandersetzen, ob der jetzt sinnvoll war oder nicht. Ich finde es aber grundsätzlich, finde ich es gut, dass es sowas gibt. Es hält die Leute einfach informiert. Ich gehe mal davon aus, dass deine Zugriffszahlen für das Ding auch gut waren und das zeigt einfach auch, dass da ein Interesse von den Leuten da ist. Es sind ja, natürlich gibt es Nichtmeldungen, so von wegen, ja, wir stehen vorm Kurkenhof und es passiert gerade nichts. Das ist tatsächlich eine Nichtmeldung, aber auch das ist irgendwie, hat einen ganz minimalen Mehrwert natürlich auch für die Leute, die gerade nicht am Kurkenhof sein können, weil sie dann doch sagen, sonntags mache ich was Besseres und bleib auf meiner schönen Couch, weil die dann halt wissen, okay, es stehen nicht 24 Autos von irgendwelchen Trainern vor dem Kurkenhof und es wird groß diskutiert. Und da gibt's halt auch einfach Sachen, finde ich, die dann so viel Mehrwert haben, dass sie schon auf jeden Fall postbar sind und wichtig sind, dass sie gepostet werden. Zum Beispiel, dass Daniel Stendel wortlos das Trainingsgelände verlassen hat. Zum Beispiel, dass die Presserunde abgesagt wurde. Und. Das sind Sachen, die sollte man auch in so einem Live-Ticker, man kann ja nicht für jeden Krimskrams eine neue Seite aufmachen oder einen neuen Beitrag erstellen. Von daher ist der Live-Ticker ja nichts anderes als die Vereinfachung von der Kommunikation in so einem Fall. Dass man da nicht immer alles neu basteln muss, ist ja auch Aufwand und es ist natürlich viel leichter, sowas da einfach auch so ein Video oder so in so einen Live-Ticker reinzumachen. Man macht dann halt keinen eigenen Post für ein Video, was man vor Ort aufgenommen hat. Also ich bin dem eigentlich relativ positiv gegenüber eingestellt und es am Ende läuft es ja darauf hinaus, es muss ja keiner lesen. Wenn einem diese Art der Berichterstattung nicht gefällt, lässt man es. Dann wartet man auf den
nächsten Tag
auf die Printausgabe, guckt sich das dann an und dann kann man das alles schön nachlesen, was die letzten 24 oder wenn es übers Wochenende ist, 48 Stunden passiert ist. Wie gesagt, über einzelne Sachen kann man immer diskutieren. Machen wir jetzt hier aber nicht, weil wir nur eine Stunde Zeit haben, aber
ich wollte es nur kurz angesprochen haben, also dass man das, ich mich auch natürlich kritisch hinterfrage und gucke, ob das alles immer so Sinn macht, ob Sinn macht oder nicht, sondern auch ruhig andere beurteilen, das will ich gar nicht beurteilen. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich halt nicht. In der Form.
Na, aber Tobi, wir gehen doch jetzt davon aus, dass jetzt mindestens 2,5 Jahre, so lange hat Breitenreiter einen Vertrag und Horst hält 3,5 Jahre, dass so lange erstmal nichts passiert, wo du dich oder irgendwer sich vor irgendeinem Kokenhof oder vor irgendeinem Stadion legen muss.
Gehen wir mal von aus,
ja. Natürlich. Also so läuft das doch in Hannover.
Doch bitte bei irgendeinem geilen Sommertransfer. Also ich habe es auch gerne gelesen am Wochenende.
Schön. Wen könnten wir von Schalke holen? Na egal, lassen wir das. Aber wir hatten eben die Martin-Kind-Geschichte noch mit Sonntagabend. Tobi, ich werfe mal eine Theorie in den Raum und versuche Martin Kind zu verteidigen. So, jetzt alle Attacke auf mich. Der hatte mit dem NDR gesprochen und hat gesagt, ja, ihr kriegt das exklusiv. Ich werde bei euch sprechen, 22.50 Uhr geht eure Sendung los, wir zeichnen um 22 Uhr oder meinetwegen auch 10 Minuten eher auf, weil er davon ausgegangen ist, dass das bis dahin in Sack und Tüten ist. Das war aber nicht in Sack und Tüten, wie wir heute erfahren haben, denn der VfB Stuttgart, der FC Schalke hat sich ja irgendwie erst gegen 23 Uhr oder so, hatten sie Zeit für uns, um den Vertrag dann aufzulösen von Breitenreiter.
Da lief das Fax.
Das heißt, er hat es einfach zeitlich verkackt, also es war einfach dumm gelaufen. Wäre die Sendung um 1 Uhr nachts ausgestrahlt worden, hätte man vermutlich da tatsächlich die Nachricht auf den Tisch geknallt, hier ist er, neuer Trainer, alter Trainer weg und so sieht das aus. Und so war es dann, weil das leider zeitlich nicht funktioniert hat, nichts anderes als großes Rumgestammel und ja, schon ziemlich unangenehm fand ich, sich dahinzustellen und zu sagen, wir sprechen über mehrere Namen oder wir diskutieren viele Namen, während der alte Name noch nicht mal gefeuert ist. Das ging dann halt letzten Endes gar nicht.
Aber er hat um 21 Uhr schon mit denen gesprochen, nicht erst um 22 Uhr, also die haben um 21 Uhr Telefoninterview gemacht, der NDR mit Martin Kind, und ob er davon ausgegangen ist, dass dann der schon der neue Trainer feststeht, weiß ich nicht, aber er hat ja alles gesagt, was wichtig war. Sind wir doch mal ganz ehrlich, Martin Kind, redet der jemals deutlich, ist ja dann die Frage, die ich stelle. Also ich glaube, nein. Und der hat ja gesagt, es geht um André Breitenreiter, er hat gesagt, man ist sich mit Schalke noch nicht einig, dass der Vertrag aufgelöst wird. Das hat er doch alles gesagt, wenn auch nicht wortwörtlich, hat er das doch gesagt. Und dass dann natürlich Daniel Stendel weg ist, weil Ewald Lien soll bitte nicht über 96 urteilen, und da gibt es ja auch noch zum Glück Gründe, dass diese Aussage bitte, es gibt Gründe, die zum Glück nicht öffentlich diskutiert werden, na, da wurden sie doch gerade öffentlich diskutiert, diese Gründe, die auch wirklich nicht dann, die erwähnt man auch gar nicht in meinen Augen, also das war tatsächlich ein ganz unrühmlicher Auftritt. Ich glaube nicht, dass der schon davon ausgegangen ist, dass er am 9. den Trainer in Sack und Tüten hat.
Ja, für mich hört sich das plausibel an, Tobi, also dass du sagst, okay, das war irgendwie gebrieft, und ich habe jetzt mal zurück überlegt, wenn Martin Kind sich geäußert hat, war das wirklich sehr häufig im NDR Sportclub, ob das nun war, dass auswärts irgendwas passiert ist, dass irgendwelche Fans angeblich randaliert haben und so, das war auch immer gerne im Sportclub, und natürlich haben sie auch die Nummer von Martin Kind, und wir haben ja vorher analysiert, warum er gerne zu den Medien spricht, weil er zu Hause nichts zu sagen hat.
auf jeden Fall. Kai, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Verdammte Axt. Ach so. Wenn man jetzt nochmal diese Sonntagabend-Geschichte rausnimmt, dass Martin Kind da doch nochmal gesprochen hat, dann kann man aber letzten Endes dem Verein am Sonntag nichts vorwerfen. Dann hätte Martin Kind das nicht gemacht, hätten sie sich einfach an einem Tag nicht geäußert, wo jeder weiß, da wird viel gearbeitet, da wird im Hintergrund geschrubbelt. Natürlich sind da nicht alle mit zufrieden, dass nichts kommt. Am liebsten hätten alle gleich am Samstag nach dem Spiel eine halbe Stunde später Fakten, mit denen man weiterarbeiten kann. Aber einfach nichts zu sagen, so wie es Horst Held ja auch getan hat, ist doch grundsätzlich das Richtige, und dann abzuwarten, bis es Montag ist und bis man das alles fertig hat und auch dann so veröffentlichen kann, dass man damit ja Fakten geschaffen hat.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Horst Held macht das aus meiner Sicht richtig. Er sagt, ich sage nichts, solange ich nichts offiziell und faktisch und definitiv verkünden kann. Genauso soll es ja auch sein. Und das meiste, was dann ja spekuliert und hochgekocht ist und so weiter, das kam ja nicht von 96 selber, sondern das kam dann ja aus den verschiedensten medialen Quellen, was ja auch legitim ist, weil es ja deren Job ist und was sie auch gar nicht verurteilt oder so, sondern es ist ganz normal. Und dann kommt es aber, dann wird es aber oft auch so transportiert von den Fans, dass es halt 96 angelastet wird. Aber die haben nicht mal was gesagt, sondern es wird einfach nur spekuliert, Gerüchte gekocht und dementsprechend alles hochgebauscht, um Klickzahlen zu produzieren, um Schlagzeilen zu haben, den Verkauf zu fördern und so weiter.
Zu informieren.
Zu informieren, Entschuldigung, du also, weißt, was ich meine, ne? Also darum
ja, geht es ja erstmal
so. Und von daher, 96 hat in dem Punkt nichts falsch gemacht. Ich glaube auch, dass wir dadurch Horst Held auch einen gewissen Mann bekommen haben, der das auch forciert und der natürlich auch zwischen den Zeilen immer wieder, das hat er heute auch bei der Pressekonferenz meiner Meinung nach getan, immer wieder so einen kleinen versteckten Seitenhieb Richtung Martin Kind gibt, nach dem Motto, ich sage es öffentlich nicht, wir müssen gewisse Dinge nicht öffentlich diskutieren und genauso soll es ja auch sein.
Und zum Abschluss dieses kurzen Ausfluges in Richtung Umgang des Vereins, Umgang der Presse mit der ganzen Geschichte, wo sicherlich nicht alles gut gelaufen ist, noch der kurze Hinweis auf das, was André Breitenreiter heute in der Pressekonferenz auch gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin erfreut darüber, dass mich die letzten zwei Tage kein Journalist angerufen hat, Fragen gestellt hat, SMS geschrieben hat oder was auch immer, die ich dann hätte anlügen müssen. Weil sie hatten seit Samstagabend, waren sie in Kontakt, der Verein und André Breitenreiter. Und auch da scheint es dann tatsächlich so gewesen zu sein, dass sich alle zurückgehalten haben. Damit machen wir Deckel drauf und sprechen jetzt mal über die wirklich wichtigen Sachen. Nämlich, wir haben einen neuen Trainer, der ist nämlich heute vorgestellt worden.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Hannover liebt hat vor ein paar Wochen mit Hassan gesprochen und wir haben gesagt, oder beziehungsweise wir haben Hassan zugehört und er hat gesagt, dass sich Horst Held und André Breitenreiter auf Schalke eher nicht so grüne waren und dass das Ganze nicht gut ausgegangen ist zwischen den beiden und dass er davon ausgeht, dass die beiden eher nicht in Hannover wieder zueinander finden. Jetzt hat es, glaube ich, keine 3 Wochen oder 2 Wochen gedauert, 2 Wochen sind es, ne? 2 Wochen gedauert und André Breitenreiter unterschreibt in Hannover einen Vertrag, der Manager dazu ist Horst Held. Tobi, du warst damals dabei, wir haben hier gesprochen und ich fand, das hörte sich auch alles sehr plausibel an. Wie kam es jetzt, dass Breitenreiter doch unser Trainer geworden ist?
Ja, Sie haben es ja heute, erstmal haben Sie bestätigt, was Hassan hier festgestellt hat und was wir festgestellt haben, dass Sie eine schwierige Zeit miteinander hatten, so hat es Horst Held umschrieben, und dass beide Fehler gemacht haben, haben beide gesagt, und dass Sie sich aber auch ausgesprochen haben, das Jahr, was Sie gemeinsam auf Schalke hatten, was ja nicht ganz ein Jahr war, haben Revue passieren lassen und darüber, ich sag's mal, wie echte Kerle, wahrscheinlich beim Bier oder bei irgendwas, sich zusammen nochmal hingesetzt haben, drüber gesprochen haben und all die Dinge, die da zwischen Ihnen waren, ausgeräumt haben. Also Stand von vor 2 Wochen, als Horst Held vor 3 Wochen, als Horst Held hier intronisiert wurde, hatte Hassan noch absolut recht. Also war doch brandheiße News. Aber als sich das dann wahrscheinlich dann so anbahnte, dass man in Hannover einen Trainerwechsel plant, hat man dann die Vernunft walten lassen. Wie sagte es so schön, Horst Held, es geht darum, das Bestmögliche für den Verein zu tun.
Er hat außerdem noch gesagt, wir haben das gemeinsam aufgearbeitet, gesprochen, und wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass das eine gemeinsame Zukunft hat, würden wir das hier nicht tun. Die Vergangenheit haben wir, ja, hinter uns gelassen oder aufgearbeitet. Kai, du hast jetzt in der Pressekonferenz gesehen, das Ganze. Das war irgendwie, wirkte es ehrlich. Also ich finde, es ist schon mal eine Ansage, wenn man sich da hinstellt und sagt, ja, das ist richtig, was ihr teilweise berichtet habt, aber wir haben das geklärt.
Ja, absolut. Ich glaube das auch, wie Tobi es auch erzählt hat. Ich glaube schon, dass die beiden die Wahrheit sagen und es wirkt jetzt auch nicht zwingend disharmonisch zwischen den beiden, sondern die haben da nebeneinander gesessen, haben beide ihre Statements abgegeben, haben sogar zwischendurch nochmal sich angeguckt oder gesagt, jetzt fang du mal an zu erzählen oder fang du mal an zu erzählen. Und ich glaube schon, dass sie das eben wie vernünftige Männer geklärt haben und das aus der Welt ist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Situation damals auch auf Schalke gewesen ist, wo man sowieso einen ganz anderen Druck hat, wo die Medien eine ganz andere Rolle spielen nochmal. Und von daher glaube ich, dass die Situation generell im Verein auf Schalke damals auch eine andere Situation war als jetzt und man eben aufgrund der Lage dort gewisse Dinge entschieden oder miteinander umgegangen ist oder wie auch immer und deswegen zu Problemen gekommen ist. Ich glaube, dass die beiden trotzdem relativ gut zusammenarbeiten können und er hat ja recht, warum sollten sie es dann tun, wenn es nicht so wäre?
Aber Kai, da muss ich gleich einhaken. Ist die Situation in Hannover wirklich so anders? Wir haben einen Trainer entlassen, der, glaube ich, in 18 Spielen 2 Niederlagen hatte, einen Punkteschnitt von 1,8. Also hier war der Druck auch entsprechend hoch seitens des Umfeldes, da jetzt irgendwie tätig zu werden. Also ich hoffe einfach, dass sich das Ganze beruhigt. Aber ich glaube, Hannover 96 hieß auch mal Schalke des Nordens.
Ja, gut, ja,
so ich glaube jetzt erst.
Ich glaube schon, dass die Situation bei uns noch ein bisschen anders ist als bei
Schalke. Ich hoffe, dass sie recht
ist. Ja. Ja, die beiden haben es ja auch
das können wir doch ein bisschen drehen, die Geschichte. Was machen wir denn hier, wenn wir uns plötzlich den kleinen Schmatke und den kleinen Stomka hier ins Haus geholt haben und das von vorne losgeht?
Das ist jetzt die Frage.
Deswegen sage ich ja. Also ich glaube, waren sie auch ehrlich, sie hätten das jetzt nicht gemacht und die hätten auch nicht, Horst Held hätte auch nicht Breitenreiter ins Haus geholt, wenn sie das nicht vernünftig geklärt hätten und miteinander auskommen würden. Dann macht das doch keiner. Du holst ja auch nicht selber den Teufel ins Haus. Das ist doch Quatsch.
Also wenn Kind den will, also das ist ja die Frage.
Das ist es, Tobi. Was ist, wenn das die erste Niederlage von Horst Held gegenüber Martin Kind war, weil Martin Kind den Trainer geholt hat, den er will und Horst gar nicht so ganz doll haben möchte?
Ich halte das für nicht ausgeschlossen, zumindest, dass diese Intention oder dass dieser Anstoß, sich zusammenzusetzen und sich zu unterhalten und zu gucken, ob sich doch noch mal möglich wäre, der kommt ja nicht von Horst Held. Horst Held sitzt ja nicht hier und sagt, Mensch, wissen Sie was, Herr Kind, ich bin jetzt neu in Hannover, sehen Sie doch an den Breitenreiter. Wir haben echte Probleme miteinander, wir haben richtig gegeneinander gearbeitet auf Schalke, aber wissen Sie was, mit dem setze ich mich jetzt zusammen, den mache ich jetzt zum Trainer. Das kann mir doch keiner erzählen. Das heißt, diese Aufforderung, klären Sie das, Herr Held, die wird ja von Herrn Kind gekommen sein. Der Breitenreiter, der ist hier vor Ort, der kennt den Verein, ich will jetzt hier auch keine Experimente, Herr Held, klären Sie das. Und da hat er das geklärt. Wie nachhaltig das ist, werden wir sehen. Und wenn es Konflikte gibt, wer dann der Stärkere ist, wer dann, Breitenreiter hat hier eine Lobby. Ja, gut, das sind viele Havelser-Jungs, die ihn hier immer wieder hochleben lassen, aber diese Havelser-Jungs, das meine ich jetzt gar nicht respektlos, sind sehr, sehr vernetzt in Hannover und in den Club 96 rein und Martin Kind. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, hat ein Held hier keine Chance.
Also ja, ich möchte auf jeden Fall festhalten, dass Havelser nicht despektierlich ist. So, jetzt darf Kai weiterreden.
Jungs, deswegen, das war mir wichtig, dass ich das aber nicht so meine.
Ach so.
Also das mag vielleicht so sein, aber für mich ist das schon wieder noch am selben Tag der Trainervorstellung von André Breitenreiter und gerade mal 2 Wochen nachdem Horst Held hier ist, also quasi 3 Stunden nach Pressekonferenz, ist mir schon wieder viel zu früh Schwarzmalerei. Warum müssen wir denn jetzt schon wieder anfangen, diese Konstellation Held und Breitenreiter schlecht zu reden oder mies zu machen? Die haben noch nichts machen können, die haben noch nicht mal arbeiten können, die haben die Jungs noch nicht mal auf dem Platz gesehen, gar nichts. Also Horst Held schon, aber nicht mal der Breitenreiter, ja.
Der war oft genug hier dieses Jahr.
Ja, aber du weißt, er hat ja nicht gearbeitet. So, also ja. Ich finde, wir müssen auch mal ein bisschen, gerade in Hannover, wir sind ja nicht Schalke, ne, haben wir festgestellt, mal ein bisschen auf dem Boden bleiben und sagen, lass die doch erstmal arbeiten, lass vor allem auch in Ruhe arbeiten, ohne dass vorher schon Dinge an die Wand gemalt werden, die man dann nachzeichnen muss, damit sie wahr werden. Also das passt nicht.
Aber ich muss sagen, Tobi, das ist brillant analysiert und das zeigt ja das, was ich vorher über Martin Kind gesagt habe. Er hält die Fäden nach wie vor in der Hand, egal was er in der Öffentlichkeit sagt. Und was man zumindest mal hinterfragen kann, ist, war Horst Held das so transparent, als er den Vertrag unterzeichnet hat? Ich glaube nämlich nicht. Und da muss man sagen, okay, Martin Kind ist schon ein guter Menschenfänger, der dann die Leute immer noch namhafte Namen zu 96 bringt in verantwortliche Positionen, die dann aber hinterher feststellen, scheiße, das läuft hier alles ganz anders. Aber gut, nächstes Thema.
Ja, Kai hat natürlich, ich möchte ganz kurz Kai auch noch ein Stück weit zustimmen. Also ich habe das nun angesprochen und ich sehe das tatsächlich auch als eine durchaus realistische Möglichkeit, dass es genau so gelaufen ist, wie ich es angerissen habe, wie Tobias zu Ende geführt hat. Kai hat natürlich recht, man muss jetzt gucken, was die Zeit bringt, aber ich habe dann heute, weil ich mir dann auch wirklich nochmal die Gedanken über diese letzte Sendung gemacht habe, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich mir die Mühe gemacht und habe nochmal, ich glaube, gegoogelt, Held Breitenreiter Verhältnis oder irgendwie so in der Richtung, und es war kein Aufwand von mehr als 20 Sekunden, 10 Artikel zu finden, die nicht alle aus einer Zeitung kamen, die wirklich kreuz und quer von der Sportschau über irgendwelche Westdeutschen Allgemeinen, über die Bild-Zeitung, über. Und in jedem wurde dieses Thema aufgegriffen, dass die beiden ein mindestens angespanntes Verhältnis haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also davon bin ich fest davon überzeugt, dass das so war. Die Frage ist halt wirklich, können die beiden das hinter sich lassen und können die beiden für den Verein alles zurückstellen, was sie vielleicht mal an persönlichen Differenzen hatten. Wir haben jetzt die Worte von Horst Held quasi nochmal genannt. Jetzt Breitenreiter hat gesagt, wir haben beide Fehler gemacht. Das Entscheidende ist, dass man daraus lernt. Ich bin total positiv gestimmt. Es ist überhaupt gar nichts hängen geblieben. Jan, glaubst du da dran?
Ja, ich glaube da einfach mal dran, weil das einfach bedeutet, wenn das stimmt, was beide auf der Pressekonferenz gesagt haben, dass sie dann zum Wohle von Hannover 96 arbeiten werden und dass wir dann auf den Rängen ziemlich viel Spaß haben werden, hoffentlich im Rest der Saison und auch in der kommenden Saison.
Ja, also ich glaube das auch. Also ich sag mal, wenn das jemand kann, sind das zwei Männer, ja. Unter Frauen ist das schwieriger, auch wenn jetzt vielleicht
nein.
Wenn jetzt mein Twitter-Account eventuell übersprudelt von weiblichen Anfeindungen.
Ed Roter Emsländer. Nicht Hannover liebt. Ja, genau. Ed Roter Emsländer.
aber ich glaube schon, dass man das unter Männern sehr gut regeln kann. Eben wie Tobi sagte, beim Glas Bier, ne, beim schönen Steak, und dann kannst du das vernünftig klären. Das glaube ich schon. Und auch in diesem Geschäft kann man das hinbekommen. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal mit irgendjemandem, ja, Differenzen gehabt, gezofft, was auch immer, und man kann sich trotzdem zusammenraufen. Also, ich meine, bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist es ja auch nicht anders, ne? Man zankt sich, man streitet sich, und man trotzdem spricht man nach einer Woche, wie man hier bei Hannover liebt, ja? Also, es geht alles, wir arbeiten auch zusammen, ich glaube schon daran, und natürlich, ich sag auch nicht, dass das Martin Kind unfehlbar ist, niemals, kein würde ich niemals behaupten. Natürlich hat er auch die Fan in der Hand. Also wer das nicht glaubt, der lebt auch bei Alice im Wunderland. Ja, das ist Quatsch. Also natürlich hat er die Fan noch in der Hand. Dafür ist er eben der Boss da und lässt es auch nicht nehmen. Dafür ist er auch viel zu machtbesessen. Aber ich glaube, dass inzwischen halt auch ein paar andere Personen eine Rolle spielen. Martin Andermatt, Gerhard Schröder, Horst Held jetzt inzwischen. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Spielraum jetzt ist für andere Meinungen und für andere Optionen, die auch Martin Kind vielleicht mal ins Gewissen reden können.
Interessant übrigens gestern noch als kleiner Funfact, noch am Zaun am Stadion hat einer aus einer großen Sportredaktion in dieser wunderschönen niedersächsischen Landeshauptstadt eine Wette angeboten. Er kriegt 100, wenn Breitenreiter Trainer wird, aber er zahlt 1000, wenn er es wird, weil er so überzeugt ist, dass Breitenreiter es nicht wird. Gestern um 11.30 Uhr wurde diese Wette angeboten. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht zugeschlagen habe. Aber beim nächsten Mal werde ich ihn mir schnappen.
Ja, da könnten wir uns ja jetzt vorstellen, wer das war. Aber auch das wollen wir nicht wissen. Was am Zaun passiert, bleibt am Zaun, oder wie heißt das? Jan, apropos, was am Zaun passiert, bleibt am Zaun. Wie lange warst du im Block nach dem Spiel gegen St. Pauli?
Naja, ich musste einem menschlichen Bedürfnis nachgehen. Ach so. War relativ schnell.
Also hast du nicht gesehen, dass die Mannschaft tatsächlich da noch abgeklatscht und mit guter Laune verabschiedet wurde. Das fällt mir gerade nur so noch ein. André Breitenreiter, jetzt ist er da. Wie es dazu gekommen ist, was davor alles passiert ist, haben wir besprochen. Wir haben besprochen, wie das mit Horst Held und ihm aussieht, und wir hoffen natürlich, dass die beiden glücklich bis an ihr Lebensende in Hannover Trainer sind und Manager. Wir müssen ein bisschen auf das Sportliche gucken von André Breitenreiter. Ich glaube, der Erste, der den Namen Havelse genannt hat, war Tobi. Da kommt er her.
Und trainertechnisch. Trainer. Alban Büchen hat er ja auch trainiert in der Jugend. Also, aber in Havelse hat er seine erste, glaube ich, Erststation im Männerbereich gehabt. Und das war ein erfolgreicher. Er hat aus dem Abstiegskandidaten TSV Havelse sogar eine Mannschaft gemacht, die mit um den Aufstieg mitspielen kann und an seinen Nachfolger übergeben. Eigentlich ein Team, das vielleicht sogar mal in die dritte Liga aufsteigen kann. Das hat sein Nachfolger dann ein bisschen zerstört. Aber das war ja nicht die Frage. Also, der hat da seine ersten Sporen verdient und sich empfohlen für höhere Aufgaben.
Definitiv. Also Havelse muss man dazu sagen, wenn es Vereine gibt, die wenig Geld haben in der Liga, die spielen aktuell vierte Liga, dann haben die nicht so viel Geld, aber dann haben die immer noch das Doppelte von dem, was Havelse hat. So ungefähr. Also da arbeiten fast alle nebenbei, da gibt es keine Profis, die vom Fußballspielen leben. Die knapsen immer an der Kante, sind halt nur in Anführungsstrichen die Nummer 2 in Hannover. Und er hat da wirklich mit wenig sehr viel erreicht, Tobi hat es gesagt. Hatte dort ja auch als Spieler, wenn mich nicht alles täuscht, noch gespielt. Ja. Ganz am Ende, ne? Hat er noch so ein bisschen Zeit da verbracht.
Ja, bei SC Langenhagen hat er gespielt am Ende.
Ja, aber er auch.
Und war da auch Trainer. Jetzt habe ich es völlig verbockt. Der hat beim SC Langenhagen gespielt und war da auch Trainer.
War da
noch?
Er hat auf jeden Fall hier so ein bisschen die Dörfer abgetingelt. Also wenn einer Steilgeruch hat, dann er.
Pass auf, er hat am Ende nochmal gespielt bei Havelse, das stimmt, 21 Spiele, immerhin noch 6 Tore gemacht. Ne? Also von daher. Und hat dann nämlich die Altwein Büchner Jugend trainiert, ist es korrekt, und ist dann nach Havelse als Trainer gewechselt.
Gut. Was mit Langenhagen? SC Langenhagen war er auch,
bitte. Langenhagen hat er einmal gespielt, 2002, 14 Spiele, 3 Tore.
Und dann lassen wir die Jugend
mal aus. Das andere war danach.
Genau, ja. Das andere war danach. Dann lassen wir die Jugend mal außen vor und gucken nur auf den Herrenbereich, da war es der TSV Havelse. Und dann die Geschichte, die ihn ja letzten Endes für noch höhere Aufgaben empfohlen hat, der Ausflug nach Paderborn. Jan, das war schon extrem damals, was er mit denen auf die Beine gestellt hat.
Ja, das ging sehr schnell bei André Breitenreiter, ne? Also in Havelse hat er ja auch eine erfolgreiche Pokalkampagne irgendwie gehabt und dann ist er am Saisonende halt nach Paderborn gewechselt, mit denen den Aufstieg geschafft, was dann wirklich damals niemand erwartet hatte. Und danach dann gleich den nächsten Step gemacht zu Schalke, also vor allem mit großen Ambitionen, auch mit mehr Kohle, aber natürlich auch mit mehr Druck. Also von daher, ich habe ja vorher gesagt, Hannover und Schalke sind gar nicht so verschieden und man hat einen extremen Druck, man will nicht nur aufsteigen, man muss aufsteigen. Und dann ist hoffentlich André Breitenreiter auch gut gerüstet für die Aufgabe. Also mir hat es schon gut gefallen, was er heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Also es gilt schnellstmöglich, die Hebel in Gang zu setzen, die zum Erfolg führen. Klar, muss ein Trainer sagen, ne? Aber wir wollen diese Leichtigkeit wieder bekommen und das und die Souveränität. Das ist schwer, aber machbar. Und sowas erzeugt bei mir dann erstmal Vertrauen, dass das auch jemand ist, der weiß, wovon er spricht und der jetzt auch genau einen Plan hat, was er machen muss, weil ich hatte das Gefühl, Stendel hat halt immer noch rumgepuzzelt. Also man hat theoretisch den besten Kader, aber die haben irgendwie nie zusammen gespielt. Ne? Das ist wie so ein Physikexperiment, was immer schiefgegangen ist. Ne? Nicht oft, aber zu oft dann doch. Und da hoffe ich einfach, dass André Breitenreiter da die richtige Mischung findet und auch gleich mit einem Konzept am 1. April gegen Union irgendwie spielen kann.
Das ist schon so ein bisschen Worst-Case-Szenario, oder Tobi? Direkt gegen Union und der Blick auf die Tabelle.
Nein, besser kann es doch gar nicht sein.
Ist es Best-Case-Szenario oder Worst-Case-Szenario?
Natürlich, der macht die Jungs jetzt richtig heiß. Wir gewinnen gegen Union und zwar deutlich. Ich möchte das ganz klar sagen. Ich bin wieder euphorisiert. Das wird ein deutlicher Sieg. Wir werden Union uns richtig packen. Also erstmal gewinnen die heute Abend nicht. Damit geht's los. Und dann holen wir sie uns im nächsten Spiel. Und dieses Spiel wird der große Frustknotenlöser, Dosenöffner, was auch immer. Und wir werden uns in einen Rausch spielen, der uns hinterher vielleicht sogar doch noch zur Meisterschaft in der zweiten Liga bringt, zumindest aber auf Platz 2. Das ist für mich völlig unstrittig. Die Frage ist halt nur, was passiert im Sommer mit dem Kader dann für die Bundesliga? Aber die Saison wird positiv zu Ende gehen. Wir werden den Stendel-Effekt mit Breite jetzt auch haben. Der wird die Mannschaft packen. Die Spieler, die unter Daniel Stendel vielleicht großen Frust geschoben haben, nur mal exemplarisch den Niklas Füllkrug genommen, die werden explodieren, die werden eine Leistungsexplosion erleben. Und dann werden wir vielleicht nicht Zauberfußball sehen, aber wir werden zumindest die 9 Punkte holen gegen Union, gegen die Unaussprechlichen und gegen den VfB Stuttgart. Und wir werden am Ende sicher aufsteigen.
Jan, 9 Spieltage vor Schluss so einen Move zu machen. Also Fußball ist ja, natürlich ist Fußball Motivation und Einstellung und Lust haben, Klammer auf, das, was Tobi gerade meinte mit Füllkrug und so. Aber es ist doch auch Taktik und es ist doch auch ein Spielsystem eintrainieren und einstudieren. Die fahren ja nicht ins Trainingslager nur, um laufen zu gehen und Kondition zu bolzen. Die machen da ja auch sinnvolle Sachen in der Winter- und in der Sommerpause.
Aber also, Sekunde, ganz kurz, das hat er doch gesagt. Er hat doch gesagt, es reicht nicht nur Leidenschaft, es reicht nicht nur Herz,
ja,
es reicht nicht nur Moral. Das hat die Mannschaft gezeigt, das weiß er doch.
Dass er grundsätzlich auch eine Idee vom Fußball hat, das glaube ich sogar auch. Die Frage ist nur, Jan, kann er das innerhalb dieser wenigen Spieltage noch der Mannschaft so beibringen, dass es tatsächlich für das reicht, was Tobi gerade in blumigen Worten, nämlich 3 Heimsiege gegen die vor uns und all solche Geschichten, dass es dafür reicht.
Ich hoffe es einfach, dass André Breitenreiter weiß und was er tun möchte. Und ich glaube auch, er kann ja jetzt gar nicht anders spielen lassen. Also es wird so ein grobes Taktikset einfach geben, das 96 beherrscht. Und er muss einfach die richtigen Leute auf den Platz bringen, dass man gewisse Abhängigkeiten jetzt auch von Martin Hanik oder so irgendwie auflöst. Und da ist ja schon die Personalie Niklas Füllkrug gefallen. Ich warte ja seit unserer letzten Aufnahme darauf, dass er nun wirklich Tore am Fließband schießt und dass die Kurve vor Freude explodiert. Und es gibt ja kein besseres Szenario, als wenn der Trainer aus Isernhagen den Jungen aus Ricklingen nun aufstellt, der uns zum Aufstieg schießt.
Dann freut sich der Junge aus der Südstadt. Das bin nämlich ich. Ich weiß nicht. Also ja, ich hoffe das ja auch alles sehr, aber mir fehlt so ein bisschen noch die Vorstellungskraft dafür, dass das alles so schnell geht. Aber ich glaube halt auch, dass die Mannschaft von der Qualität her gut genug ist, um das noch zu schaffen hinten raus und dass wahrscheinlich fast am Ende egal ist, wer es geworden wäre. Hauptsache dieser neue Impuls, den man natürlich sonst immer kennt, wenn man Viertletzter ist oder Drittletzter und nicht, wenn man Vierter ist. Deshalb bin ich auch so grundsätzlich gespannt, ob das funktioniert. Kai, deine Hoffnung zu dieser Geschichte?
Ich hab schon alles gesagt eigentlich, ne? Aber klar, man hofft jetzt, dass eben Breitenreiter diesen Schwung bringt, dass die Mannschaft wieder ansehnlichen oder zumindest vernünftigen, tragfähigen Fußball spielt, vor allen Dingen erfolgreich ist, dass man wieder in die Spur kommt, wo man auch mal souverän ein Spiel nach Hause bringt. Ich glaube das aber schon und ich glaube, dass Breitenreiter schon eine clevere Idee hat, Fußball spielen zu lassen, die dann eventuell auch zu der Mannschaft oder hoffentlich zu der Mannschaft und zu 96 passt. Von daher, also ich gehe jetzt mal mit der Euphorie von Tobi mit, nur halt ein bisschen gebremster, nicht ganz so euphorisch, aber wir werden natürlich Berlin schlagen, nur nicht haushoch.
Euphorie ist immer ein Thema in Hannover, genauso wie schlechte Laune und schlecht verbreitete Stimmung. Es ist jetzt ja noch ein bisschen hin. Also anders angefangen. Wir haben ja erstmal am Donnerstag haben wir ein Spiel, überraschenderweise gegen Schalke. Also auf der einen Seite Horst Held und André Breitenreiter gegen Schalke. Das ist schon, besser hätte man es wirklich nicht planen können. An dieser Stelle beste Grüße an dieses russische Unternehmen, das irgendwie da die Finger mit im Spiel hat. Zumindest bei dem Testspiel.
Was für einen guten Zweck, ne? Das müssen wir ganz, nicht, dass es negativ kommt.
Nein, es
geht momentan um einen guten Zweck. Alle Bolzplätze in der Stadt Hannover sind gesperrt, weil es einen Unfall gab. Auf einem der Bolzplätze hat Hannover, um sich vor Schadensersatzforderungen, alle Bolzplätze in dieser Stadt gesperrt. Und dieses Spiel soll dafür sorgen, dass Geld gesammelt wird, um da die Plätze alle in Schuss zu halten, dass die wieder eröffnen können.
Und deshalb geht am Donnerstag ins Stadion, nicht nur, weil der neue Trainer da ist, sondern auch, damit die Jungs wieder und die Mädels natürlich auch, und da gibt's jetzt hoffentlich nicht so viele Tweets, die Jungs und Mädels wieder Fußball spielen können in Hannover. Und es ist auch tatsächlich auf Hannover Bolzplätze und nicht auf Bolzplätze auf Schalke oder irgendwo in Russland bezogen, die ganze Geschichte. Deshalb am Donnerstag ins Stadion. Gut, ich glaube, das kann man nicht als Gradmesser nehmen, da werden wahrscheinlich ein paar tausend Zuschauer da sein und das ist auch gut so, aber spannend wird es dann ja gegen Berlin. Berlin wird mit, so wie man hört, vielen tausend Menschen nach Hannover kommen. Hannover wird vermutlich dagegen halten. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, da haben wir 40.000 Zuschauer. Was erwartet Jan bei der Vorstellung der Mannschaft, wenn es darum geht, und unser Trainer heißt?
Horst Ermantraut rufe ich immer, aber da bin ich irgendwie in den 90ern stehen geblieben. Oh, ich erwarte freundlichen Applaus, weil was kannst du jetzt als Fußballfan aus Hannover gegen André Breitenreiter haben? Nichts. Ne, der hat mit Schalke, weiß ich gar nicht, ob sie gegeneinander gespielt haben, ist mit 96 Pokalsieger gewonnen. Ja, aber es war nur ein Spiel, oder zwei, oder was weiß ich.
Zwei.
Ja, das ist vergessen, das war ja erst.
Paderborn auch, entschuldige bitte.
Ja.
Aber
es ist jetzt nicht so, dass man eine große Antipathie aufbauen konnte durch, keine Ahnung, wenn es hier ein Klopp kommen würde oder so, ne? Also, das wäre was ganz anderes, da würden alle hoffentlich buhen.
Was? Aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, also du bist der Meinung, dass das mit einem anderen Trainer vielleicht anders ausgegangen wäre. Also mir geht es natürlich nicht ein voran um Breitenreiter, sondern darum, dass Stendel weg ist. Das war ja nun beim letzten Heimspiel auch gegen 1860 eine klare Ansage von Teilen der Fans. Kind muss weg und Stendel ist der beste Mann. Jetzt ist es so gekommen, Stendel ist weg und Kind ist nicht der beste Mann. Aber er ist zumindest noch da. Kai, glaubst du, mit einem anderen Trainer als André Breitenreiter, Jan hat es ja gerade angesprochen, das ist ja irgendwie noch so, den kann man ganz gut verkaufen. Mit einem anderen Trainer wäre es anders ausgegangen oder könnte es anders ausgehen, der Empfang?
Ja gut, als alter Meppener würde ich auch Horst Ermantraut rufen, ne? So ist es ja nicht. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist erstmal generell schwierig, wahrscheinlich gerade im Bereich der Nordkurve, ne, bei den Ultras und so weiter, da die Akzeptanz zu finden für einen neuen Trainer, der eben nicht Stendel heißt, weil er natürlich da sehr hohe Sympathien hatte und die ihn auch bis zum Letzt immer gefeiert haben und verehrt haben. Er wird natürlich schwierig, aber ich glaube, dass natürlich es mit einer Person wie André Breitenreiter einfacher ist, diese Akzeptanz zu bekommen und den Wandel oder den Übergang zu Breitenreiter leichter hinzubekommen, als wenn zum Beispiel eben ein Luhukay oder ein Fee oder wer auch immer gewesen wäre, Markus ist das natürlich Babel. So ein bisschen einfacher.
Ja. Tobi, du hast das letzte Wort. Danke, Daniel.
Ja, natürlich. Also riesen Dank an Daniel Stendel. Wir müssen ganz ehrlich sagen, vor genau einem Jahr, also er hatte 350 Tage, hatte er Trainer-Dasein in Hannover, vor fast genau einem Jahr war dieser Verein ein Scherbenhaufen. Die Fans haben gegen die Mannschaft gewettet, gegen den Trainer, gegen den Präsidenten. Hier war alles am Boden. Die Mannschaft taumelte von Niederlage zu Niederlage. Wir waren im Fallen Weltmeister. Und wer hätte gedacht, dass wir wieder aufstehen? Und dann kam Daniel Stendel, hat in den paar Spielen, die er hatte, für eine komplette Trendwende gesorgt, hat Euphorie entfacht, hat es geschafft, dass über 20.000 Dauerkarten verkauft wurden, hat hier wieder den Leuten richtig Bock auf Hannover 96 gemacht und dafür gebührt ihm unser Dank, dass es sportlich nicht unbedingt aufgegangen ist. Da müssen wir auch ehrlich sein. Jeder andere Trainer, der nicht bei Daniel Stendel gewesen wäre, keine 96 Vergangenheit hätte, der wäre viel kritischer beäugt worden. So, er ist ein Roter, hat André Breitenreiter halt auch nochmal gesagt. Das ist Daniel auch. Ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich hoffe so sehr, dass wir ihn irgendwie in irgendeiner Funktion bei uns halten können. Vielleicht ist da ja eine Möglichkeit. Er hat hier als Jugendtrainer Großes bewegt. Finale Deutsche Meisterschaft, Pokalsieg. Große Erfolge. Und jetzt ist aber André Breitenreiter da. Er ist genauso ein Roter. Er hat für uns 92 den Pokal mitgeholt. Ist ein hannoverscher Jung, wie er heute auch nochmal betont hat. Es ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Und dann, mich hat er jetzt gewonnen. Ich danke Daniel und wünsche André alles Gute und werde ihn unterstützen, sofern es mir möglich ist, solange es mir möglich ist.
Und dem würde ich sagen, danke Daniel, schließen wir uns an und beenden diese Sendung. Und ich befürchte, wir hören uns nochmal wieder vor dem Unionsspiel, deshalb tippen wir heute gar nicht. Ich sage danke Tobi, danke Kai, danke Jan und den Hörern vielen Gerne. Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann, ne? Tschüss.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.